Gut, dann darf ich Sie zum dritten Vortrag dieser Session begrüßen. Florian Thiry wird uns über OSM Daten berichten, wer die zum semantischen vernetzten Wissensgrafen überführt. Und wie gesagt, Fragen gerne online, ansonsten auch im Auditorium später. Danke.
Dann sage ich Dankeschön. Danke, dass ihr hier irgendwie hier seid und mir zuhört. Vielleicht ganz kurz, bevor ich mit der ganzen Sache anfange, ein bisschen was zu meinem Hintergrund, damit ihr irgendwie wisst, warum das Ganze hier so vielleicht für mich wichtig wäre oder auch nicht. Lang ist es her, da habe ich mal mein Geoinformatik und Vermessung studiert, damals in Mainz, habe meine Masterarbeit damals schon über Semantic Modeling geschrieben. Damals war, sagen wir mal, GeoSparkle und Co. noch nicht so weit vorangeschritten. Mittlerweile ist das irgendwie, Gott sei Dank, so. Habe mich aber seit mehr als 10 Jahren jetzt mit der ganzen Thematik befasst und arbeite jetzt am Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz, also ein Leibniz-Forschungsinstitut, arbeite mit Archäologen zusammen und in so einem kleinen Projekt, das vielen von euch vielleicht auch bekannt vorkommen könnte, nämlich die nationale Forschungsdateninfrastruktur, die NFDI, in dem ich für ein Konsortium aktiv bin, das sich NFDI for Objects nennt, wo vor allem Archäologen tätig sind, vor allem aber Universitäten, Landesdenkmalämter, archäologische Fachfirmen und alles drum und dran. Also letztendlich ganz viele Stakeholder, wo ganz wichtig ist, wie man Daten miteinander verknüpfen kann und interoperabel halten kann. Und ich bin da so ein bisschen zuständig für letzten Endes, nennen wir es mal Datenintegration und Aufbau eines Knowledge Graphen und ein bisschen Research Software Engineering, auch ein bisschen an der etwas höheren NFDI-Stelle und versuche da Lösungen zu finden. Und das hier ist jetzt quasi eine konkrete Anwendung, weil ich versuche natürlich auch, weil ich ein Community-Mensch bin, Daten von der Community, sei es jetzt hier OpenStreetMap oder auch aus dem Wikimedia-Universum, also Wikidata, irgendwie mit einfließen zu lassen zu den ganzen behördlichen Daten und was es denn sonst noch für Forschungsdaten gibt und das ist so ein bisschen der Versuch, eine Art, nennen wir es mal so, eine kleine Arbeitsversion zu schaffen, um diese Daten aus OpenStreetMap in den semantischen Wissensgraphen zu integrieren. Das ist jetzt nichts Fertiges. Ich hoffe ein bisschen auf Feedback und vielleicht auf Mitstreiterinnen, die irgendwie Lust haben, mit mir da zu helfen, ein bisschen an Lösungen zu basteln, wie wir das irgendwie hinkriegen. Ich versuche das ein bisschen ein kleines Theaterstück euch zu erzählen, damit es einen kleinen roten Faden hat. Die Frage ist, haben wir so zwei Welten? Auf der einen Seite haben wir vielleicht die GIS-Welt und auf der anderen Seite haben wir so diese Knowledge-Graphen und es sind so zwei offene oder manchmal auch geschlossene Datenwelten, die manchmal sehr wenig miteinander irgendwie zu tun haben. Ihr wisst, also OpenStreetMap hat strukturierte Community-Daten und Linked Open Data macht im besten Fall daraus Wissensgraphen, wenn sie interoperabel sind und miteinander irgendwie verknüpft sind. Dieses kleine Chamäleon werdet ihr jetzt ein bisschen sehen auf den nächsten Folien. Ich versuche, ihr seht, dass die Bilder wurden mit der lieben KI erzeugt, in dem Fall war es Gemini und Gemini meinte, dieses kleine Wesen soll Atlas heißen, also nennen wir ihn mal Atlas. Der versucht jetzt zwischen diesen beiden Welten hin und her zu wandern und mal gucken, ob wir Lösungen finden und mal gucken, ob wir Atlas am Ende irgendwie glücklich machen oder auch nicht. Sehen wir vielleicht auch in den Fragen am Ende. Also der versucht sich zwischen den beiden Welten OpenStreetMap und Wissensgraphen hin und her zu bewegen. Nehmen wir mal so Akt 1, ich sage euch wahrscheinlich auch nicht so viel Neues. Nehmen wir mal die Welt von OpenStreetMap. Also OpenStreetMap ist eine globale, community-getriebene Geodatenbank. Ich glaube, euch sage ich hier in diesem Kontext nichts Neues. Das ist eine ganz schöne Sache, weil wir ganz viele schöne Daten haben. Und OpenStreetMap beschreibt eben die Welt mit Nodes, Ways, Relation und Tags, was irgendwie ganz cool ist. Also da ist eine Art von Struktur drin, wie auch immer die einzelnen Community-Members diese Struktur dann nutzen. Also ich bin dann auch sehr viel quasi in Wikidata auf der anderen semantischen Ebene unterwegs. Da hat man die gleichen, neudeutsch heißt das Herausforderungen. Probleme gibt es ja nicht, wenn die Community mit solchen Strukturen arbeitet und die sich natürlich agil weiterentwickeln, ist das ein bisschen schwierig, besonders wenn man jetzt so aus der Sicht der nationalen Forschungsdateninfrastruktur da drauf guckt, wo man eigentlich Daten miteinander vernetzen will und drauf erpicht ist, dass man doch Standards hat, die irgendwie von allen und immer genutzt werden, von allen möglichen Fachdisziplinen. Hier in OpenStreetMap ist es natürlich so eine Sache, dass da natürlich auch sehr viele ehrenamtliche Citizen Scientists wie auch immer mitarbeiten und das ein bisschen schwierig ist, dass dann oder vielleicht mal auch gar nicht nötig ist, das so wirklich strukturiert und semantisch aufzuarbeiten. Genau, OpenStreetMap ist strukturiert, ein bisschen, aber nicht semantisch modelliert, was hinten dran steckt, und sind dadurch ein bisschen schwer direkt in den Wissensgrafen integrierbar. Das heißt, wir müssen da irgendwie Lösungen schaffen, wie wir das die eine Welt zu der anderen vielleicht irgendwie mappen, sodass es irgendwie noch halbwegs funktioniert. Ein Projekt, was ich damals auch versucht habe, mal immer zu nehmen, war zum Beispiel Linked Geodata, was es mal gab, wo aber leider irgendwie die Dumps und so weiter nicht mehr online sind, was ich sehr schade finde. Vielleicht kriegt man irgendwie so eine Idee nochmal tatsächlich implementiert. Genau, ich habe jetzt versucht, in den nächsten Slides dann mir einen Workaround zu schaffen, letzten Endes, um das so ein bisschen für meinen Use Case nachzubauen, in der Hoffnung, dass ich MitstreiterInnen finde, die das gemeinsam vielleicht mir nochmal etwas größer aufziehen. Der Akt 2 wäre jetzt, wir haben jetzt Atlas, der nicht nur in OpenStreetMap unterwegs ist, sondern auch quasi das Semantic Web entdeckt. Für die, die es nicht kennen, Semantic Web ist so ein bisschen, da werden Linked Data drin veröffentlicht, das beschreibt Dinge mit URL, also persistenten Identifiern für jedes Ding, was irgendwie da ist, digitale Objekte letzten Endes. Es gibt Standards, in dem Fall ist es ADF und es gibt Ontologien. ADF wird quasi auch von einem anderen internationalen Konsortium gepflegt, das ist das World Wide Web Konsortium, das W3C. Da ist es auch so, dass da ein Bekannter diesem Konsortium vorsteht, das ist Sir Tim Berners-Lee. Sollte euch der Name nicht bekannt vorkommen, googelt das mal, einer der Mitbegründer und Miterfinder des Internets und so, der hat ein bisschen Ahnung von dieser ganzen Thematik, hoffentlich. Das Semantic Web ist relativ einfach aufgebaut, also wir kennen ja quasi aus der Geo-Ecke doch eher immer Tabellen und Relationen, die wir irgendwie in Postgres-Datenbanken irgendwie miteinander verknüpfen. Das Semantic Web besteht aus Graphen, das ist uns als Geo-Menschen jetzt auch nicht völlig fremd, diese Idee, dass du zwei Knoten hast, zwischendrin ist eine Kante, alles wunderbar. Und das Schöne ist, dass RDF daraus besteht, dass wir ganz einfache Sätze bilden können. Wir haben ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt, zwei Knoten und eine Kante dazwischen, haben hinten dran einen Punkt und schon haben wir ein Datenformat, um die Daten auszutauschen, was relativ einfach ist, um Graphen zu entwickeln. Also wenn wir sagen, Subjekt ist Florian, Prädikat steht gerade auf, Objekt ist Bühne. Gut. Der nächste Satz hätten wir dann, die Bühne, Knoten ist in, Prädikat Göttingen. Und dann können wir den Graphen weiterbauen, das Ding ist irgendwie in Deutschland, in der Welt und so weiter. Und schon haben wir einen kleinen Knowledge-Graphen gebaut, relativ einfach von der Struktur. Natürlich, wie das so ist, ne, es gibt dann verschiedene, wir können im Graphen die einzelnen Knoten dann als Klassen bezeichnen, daraus können wir wieder Individuen basteln. Da gibt es verschiedene Arten von Properties, um sie miteinander zu verbinden, dass man zum Beispiel auch Literale hat. Also wenn man sowas hätte wie Einwohner oder sowas, hat man eine Zahl oder ein eine Koordinate ist auch ein Literal, also irgendwas, was nicht eindeutig ist. Dann gibt es natürlich auch andere Strategien, wie zum Beispiel Wikibases, mit denen man Dinge speichern kann und in Wissensgrafen letzten Endes schieben kann. Und das Schöne dabei ist, was mir in meiner tagtäglichen Arbeit eigentlich immer zugute kommt, ist, dass Knowledge-Graphen Daten über verschiedene Domänen hinweg verknüpfen können. Und insbesondere, wenn wir über Geodaten reden, ist das natürlich was in sehr vielen unterschiedlichen Domänen irgendwie zusammenwirkt. Und wenn ich mit meinen Archäologen und Archäologinnen zusammenarbeite, ist das natürlich Archäologie ist ein sehr interdisziplinäres Fach. Da haben wir Daten irgendwie von Naturwissenschaften, von Geowissenschaften, von irgendwie den Archäologen, wenn sie Ausgrabungen machen und von allen anderen, die irgendwie da rumschwirren. Das ist es umso wichtiger, da einen gemeinsamen Knowledge-Graphen irgendwie aufzubauen, um in der Forschung jetzt neues Wissen daraus zu generieren oder auch, wenn man eben quasi auf den Landesdenkmalämtern irgendwie arbeitet, vielleicht irgendwie mal neue Informationen zu generieren, die implizit in diesen Daten drinstecken. Das ist das Schöne, wenn wir quasi mit Ontologien arbeiten, können wir auch mit Reasoning arbeiten und so weiter, also neues Wissen letzten Endes aus Daten generieren, regelbasiert, die quasi nicht da drin stecken, können das Ganze natürlich auch in die KI reinfüttern, um das KI-Buzzword mal wieder zu sagen. Aber die KI braucht letzten Endes auch strukturierte Daten, um bessere Daten am Ende rauszukriegen. Und Linked Open Data ist eine Idee dafür, um das zu tun. Was man natürlich auch machen kann, sind föderierte Abfragen, weil es ist natürlich nicht so, dass es einen zentralen Store gibt, wo dieser Knowledge Graph irgendwie da drin steckt. Der ist sehr verteilt. Also wir haben verteilte Knowledge Graphen letzten Endes, dann gibt es aber Strukturen, wie wir quasi föderiert, wenn wir überall den gleichen Identifier haben, die man miteinander verknüpfen kann, auch über verschiedene Repositorien ja, abfragen kann. Hier in dem Fall ist es zum Beispiel ein kleiner Ohm-Stein, wo ein 3D-Modell in der Wikibase drin steckt, andere Sachen in Wikidata drin stecken, und so kann man gemeinsam die Sachen abfragen. Klingt trivial, ist es nicht, auch technisch nicht, da gibt es noch sehr viel zu tun, aber es funktioniert prinzipiell. Jetzt ein bisschen, wenn wir diese beiden Welten kennengelernt haben, wie habe ich mir denn so in diesem meinen kleinen Workaround meine Transformation vorgestellt? Ich habe es mal genannt OSM to LOD. Letzten Endes, ihr müsst das nicht alles genau hier lesen können, es geht darum, auf der einen Seite haben wir OpenStreetMap, dann haben wir nette APIs, wie zum Beispiel Overpass Turbo, dann kann ich schöne Daten irgendwie abgreifen, habe ein standardisiertes Format, in dem Fall ein JSON, das kann ich irgendwie auslesen mit Python, zum Beispiel auch einem Jupyter Notebook, was wir heute im ersten Vortrag hier in diesem Track gehört haben, alles wunderbar, reproduzierbar. Und dann ist die Frage, wie baue ich aus dem Ganzen mir am besten semantisch strukturierte Daten? Da habe ich mein kleines Python-Skript geschrieben und auch schreiben lassen, KI hilft heutzutage tatsächlich, um relativ schnell mal zu Ergebnissen zu kommen. Um das Ganze dann sustainable zu machen, muss man noch ein bisschen wirklich Arbeit hinten dran legen, aber um euch was zu zeigen zu können, wie das funktionieren könnte, hat es völlig ausgereicht. Dann habe ich mir noch eine andere Struktur gebaut, weil quasi Sachen von Wikibases gibt es die Wikibase Cloud zum Beispiel von Wikimedia Deutschland, damit man Wikibases hosten kann. Das habe ich so ein bisschen genutzt, jetzt mal, um quasi Metadaten zu OpenStreetMap-Daten ein bisschen zu speichern, weil das Schöne ist ja, ob das jetzt in OpenStreetMap ist oder in Wikidata, man kann verschiedene Versionen von bestimmten Dingen speichern, und insbesondere in OpenStreetMap ist es vielleicht extrem wichtig, weil sich ja vielleicht auch die Geokoordinate von Version zu Version ändern kann, und wenn ich das in einem Knowledge-Graphen integriere, wo vielleicht auch amtliche und behördliche Daten mit drin stecken, wäre es vielleicht extrem wichtig, vielleicht eine bestimmte Version zu zitieren und nicht nur ja quasi den Node oder was auch immer an sich. Letzten Endes geht es dann darum, wenn ich quasi mit den Archäologen zusammenarbeite, dass es ein großes Referenzframework gibt, das sogenannte CIDOC-CRM, mit dem im Cultural Heritage-Bereich einfach Leute versuchen, Daten auszutauschen. Das ist schwierig genug, weil es ist, sagen wir mal, eine Ontologie, die tatsächlich eher als Philosophie zu verstehen ist. Als Datenaustausch ist es eher etwas schwierig. Das Schöne ist quasi, im Geo-Bereich gibt es eben GeoSparkle, was vom OGC ein Standard ist, der jetzt auch mittlerweile weiterentwickelt wurde. Mittlerweile gibt es, glaube ich, Version 1.1, wo nicht nur Daten bereitgestellt werden können, sondern letzten Endes auch, wenn der Triple Store hinten dran das kann, letzten Endes auch Abfragen geschaltet werden können. Das Gleiche, was man in PostGIS kennt, quasi mit Graphdaten, exakt das Gleiche, kann quasi alles machen, die ganze Funktionalität im Graphen, die man vorher quasi in Relationen hatte. Das ist irgendwie ganz gut, weil diese beiden Welten nicht mehr getrennt sind. Das ist nur so ein bisschen die Idee, weil wir das Wichtige ist, also zum Austausch meiner Daten quasi in der Archäologie, brauchen wir eben dieses CIDOC-CRM, und das ist natürlich was in OpenStreetMap nicht nativ drinsteckt. Das braucht die OpenStreetMap-Community auch nicht. Aber wenn ich die Daten in meinen Knowledge-Graphen integrieren will, muss ich wissen, ob das Ganze zum Beispiel ein E22 Human-Made Object ist, also irgendwie ein Stein mit einer Inschrift drauf oder sowas, ob das ein E26 Physical Feature ist, also irgendwie ein Stück Berg, oder wie immer, ne, dass irgendwie zu irgendwas genutzt wird, oder ob es einfach ein E55 Place ist, also irgendeine Site, die da irgendwo draußen steht. Das klingt relativ trivial, aber das ist halt in den strukturierten Daten bei uns nicht drin. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt einfach sage, ich nehme den kompletten Bestand von OpenStreetMap und versuche das automatisch irgendwie klassifizieren zu lassen, das endet in einem Chaos. Weswegen ich jetzt quasi in den kommenden Folien ein paar Beispiele genommen habe von Dingen, die ich auch selbst irgendwie kenne, wie man das so umwandeln könnte, um da vielleicht dann das nutzen zu können, um da etwas Skalierbares am Ende rauszukriegen. Ein paar Workflows, so ein bisschen, wie das funktionieren könnte. Also ich nutze quasi für die Transformation die Overpass Turbo API und sparkle dann ein bisschen rum am Ende im Hintergrund mit mir, mache quasi, bearbeite das Ganze, mache einen RDF-Output und lass mir dann automatisch eine Ontologie erzeugen und einen Changelog zu verschiedenen Versionen letzten Endes, um rauszukriegen, ob quasi in OpenStreetMap sich was verändert hat zu der letzten Version, wo ich das Ganze irgendwie vom Server quasi direkt geholt habe, und schreibe dann diese ganzen Differenzen in meine Wikibase rein, um das ein bisschen als nachvollziehbare Daten eben dann zu haben als Metadaten. so dass Sparkle die Daten quasi, oder durch Sparkle, das ist quasi die Graph-Version von SQL, sieht auch sehr ähnlich aus, wird dann wieder ermöglicht, dass diese Daten eben abfragbar sind und dann kann man sie quasi in QGIS benutzen oder Jupyter Notebooks oder wie auch immer und eine Analyse von diesen Graph-Data machen. Genug der Theorie. Dann zeige ich euch mal, wo das funktionieren könnte in ein paar Use Cases. Das eine, ne, also letzten Endes, wie werden OSM-Objekte zu Wissensgraph-Entitäten? Das eine sind diese komischen OSM-Steine, die stehen teilweise in Irland irgendwie rum. Ich bin sehr gerne in Irland und die findet man in der freien Wildbahn dort. Diesen Stein, den man hier sieht, ist am westlichsten Zipfel, wie man hier sehen kann, von Irland. Schöne Klippen außenrum, also der Atlantik ist da. Also wenn man das mag, kann man auch wunderbar quasi durch die Lande reisen und sich Kulturerbe-Sachen mal nebenbei angucken. Und das Wichtige ist, dass da sind Inschriften drauf, das sind so zwischen 4. und 6. Jahrhundert so ungefähr frühmittelalterliche Steine mit der ersten protoirischen Schrift, die man da sehen kann. Teile finden sich im heutigen Gälischen und im Schottischen auch noch. Das ist irgendwie ganz spannend. Natürlich ist dann die Frage, wie mappt man das Ganze? Naja, wir haben irgendwie, oder wie mappt man das auf RDF in dem Fall? Wir haben eine Koordinate, wir haben vielleicht auch einen Link zu Wikidata, ist irgendwie ganz schön. Und ein paar andere Eigenschaften, in dem Fall ist es ein Human-Made Object, weil da hat irgendjemand diese Inschrift natürlich reingeritzt. Und das ist der wichtige Punkt, den ich brauche, weil der steht in der OpenStreetMap nicht drin. Da steht irgendwie so ein Tag drin, in dem Fall heißt das Historic gleich OSM-Stone. Gott sei Dank gibt es eine Art Struktur, dass man sagen könnte, naja, jeder Tag Historic gleich OSM-Stone ist wahrscheinlich im Hintergrund dann ein E22 Human-Made Object. Das könnte einem helfen. Dann kann man irgendwie der Overpass Turbo genau mit dieser mit dem Tag mal machen, was eine Overpass Turbo Abfrage. Und das Ganze, wenn man das in RDF transformiert hat, quasi vielleicht auch mit dem Jupyter Notebook mit Sparkle einfach abfragen und direkt visualisieren in eine Leaflet-Karte oder Open-Layers-Karte oder was man dann irgendwie gerne hätte, hat ein reproduzierbares Notebook, wo man interaktiv die Sparkle-Anfrage vielleicht auch verändern kann und so ein bisschen die OSM-Daten in quasi erweitert hat um diesen semantischen Layer, weil man natürlich auch viele andere Sachen damit verknüpfen kann, wenn man Wikidata damit verknüpft und dann über federierte Abfragen dann gegebenenfalls auch Daten aus Wikidata dazu linkt und schon hat man irgendwie seinen Mini-Knowledge-Graphen gebaut, um das Ganze ein bisschen voranzubringen. Was man natürlich auch machen kann, ist das Ganze zum Beispiel mit dem Sparkling Unicorn Tool die RDF-Daten in HTML zu visualisieren. Findet man auch alles auf GitHub, wenn ihr da mal rumgucken wollt. Alles kein Problem. Dann gibt es noch Holy Wells zum Beispiel als heilige Quellen, die auch in Irland in dem Fall hier quasi zur Verfügung stehen, wo eine Freundin von mir letzten Endes dort auch durch die Welt tingelt und Sachen mappt, 3D-Modelle erstellt und das Ganze natürlich semantisch versucht zu verlinken mit Wikidata, mit OpenStreetMap, die 3D-Modelle zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Auch hier kann man Abfragen in Overpass Turbo quasi machen. Ihr seht, da gibt es einige Holy Wells, die da sind. Die natürlich aber kulturhistorisch relevant sind. Also im besten Fall, wie kann man die integrieren in den Knowledge-Graphen? Auch hier kann man wieder Jupyter Notebook-Abfragen machen mit einer Sparkle-Query. Alles kein Problem. Und was noch vielleicht interessant sein könnte, ist, wir haben von interdisziplinären Ansätzen geredet. Es gibt ja in den Geowissenschaften gibt es ja vielleicht auch Bezüge zur Archäologie. Naja, zum Beispiel, ne, hier haben wir einen Vulkanausbruch gehabt. Da sind zufälligerweise in der Höhle aber auch Fundstücke von unseren Vorfahren irgendwie zu finden. Auch die kann man natürlich irgendwie abfragen. In dem Fall muss man natürlich eine kleine Auswahl treffen, weil nicht jede Höhle auf dieser Erde hat irgendwie archäologische Fundstücke. Da muss man noch ein bisschen Forschung betreiben, kann das Ganze wieder in Jupyter Notebooks quasi abfragen. Das gleiche gilt auch für Höhlen, wo vielleicht irgendwie ein paar Stalagmiten drin sind, die als Klimaproxy-Daten dienen. Auch hier gibt es archäologische Funde, in dem Fall hier zum Beispiel Wandmalereien in dieser Höhle. Auch die kann man wieder abfragen und mit Jupyter Notebooks abfragen und so weiter und so fort. Was es noch gibt, ist zum Beispiel auch in UK und in Irland, dass solche Vermessungsmarken, Höhenmarken, letzten Endes die zu Nivellement genutzt wurden. Auch die sind historisch relevant. Heutzutage nutzt die dort kein Mensch mehr, aber die findet man hier zum Beispiel jetzt in Glasgow überall irgendwo und die sind auch überall gemappt oder zum Großteil werden sie angefangen zu mappen, fand ich als Vermesser dann doch irgendwie ganz spannend. Auch sowas ist jetzt nicht archäologisch vielleicht nicht relevant, aber historisch. Warum denn nicht das auch in den Knowledge Graphen integrieren? Auch die kann man letzten Endes abfragen. Man sieht, es gibt so ein paar jetzt hier in Glasgow, aber da ist auch, sind ein paar Leute unterwegs, um das zu machen. Auch hier kann man dann Bilder zum Beispiel zu Wikimedia Commons verlinken. Da gibt es einige von diesen Bildchen quasi an Open Source. Also letzten Endes, wir haben dann dieses Art von Federated Knowledge Graph Ecosystem, wo hoffentlich OpenStreetMap mit anderen Triple Stores und anderen Datenbanken miteinander interagiert, mit GIS-Systemen und so weiter und so fort. Gibt es noch andere Konzepte, aber das ist letzten Endes eine große Aufgabe, die wir noch haben. Zum Beispiel in NFDE for Objects oder den anderen NFDEen, um Daten zu integrieren. Und so komme ich irgendwie zum Schluss und will euch noch eine kleine Botschaft überbringen. So letzten Endes, in der ganzen Semantikwelt sind die Begriffe ein bisschen anders teilweise, meint aber das Gleiche. Ne? Wenn wir quasi ein Feature haben, ist es eher eine Entity. Tag ist eher eine Property. Geometrie, ja, ist schon in Geosparkle, das ist alles abgedeckt. Es gibt APIs, die man nehmen kann, genau, und letzten Endes haben wir persistente URIs und den ganzen Rest, der hier steht, könnt ihr euch dann durchlesen, weil ich bin mit meiner Zeit leider am Ende und wenn Fragen sind zu dem Ganzen, dann fragt gerne. Dankeschön.
Dann kommen wir zu den Fragen und zwar die erste Frage, sind Ansätze bekannt, wie OSM-Objekte dauerhaft referenzierbar gemacht werden können, also mit OSM-ID, Version und oder Node-Way-Relation-Type?
Das ist eine gute Frage. Also ich versuche es tatsächlich, weil also die Versionierung ist schon mal eine gute Sache. Das ist die erste Idee, wie das dauerhaft auch archiviert werden kann. Da gibt es ja Truppen, die sich hoffentlich drum kümmern. Weil letzten Endes, wenn wir insbesondere jetzt wenn es sich hier um Daten dreht, die von der Community bereitgestellt werden, ist die Versionierung eine extrem wichtige Sache, weil da ja, sagen wir mal, vielleicht auch unterschiedliche Wissensstände aufeinander irgendwie treffen. Und umso wichtiger ist es vielleicht irgendwie auch die Versionierung mitzuspeichern, aber welche Systeme das konkret in der OSM-Welt machen, bin ich leider überfragt. Aber vielleicht
ich sehe dazu welche. Gerade was im Chat auch. Da kam ein Hinweis und zwar dringend überlegen, in Wikidata permanente OSM-IDs einzuführen anstelle der aktuellen Node-Ways-Relation und dazu sieht demnächst die Diskussion auf community.cosm.org.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen.
Dann die Frage, das Matching ist sehr abhängig von den Feature Types. Gibt es Best Practice für effizientes, skalierbares Matching?
Sicherlich, wenn jemand welche hat oder auch Good Practices, gerne her damit. Es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt hier quasi in diesem Kulturerbebereich unterwegs bin, das ist halt schon ein sehr spezieller Bereich, auch quasi, sagen wir mal, innerhalb der OpenStreetMap und das ist nicht so easy. Das ist so ähnlich wie quasi in Wikidata auch, ne? Da kann man irgendwie Sachen instanziieren letzten Endes, aber jeder macht das irgendwie gerade, wie er lustig ist und dann wird es irgendwie extrem schwierig. Daraus irgendwas zu entwickeln, weil manchmal sich die Logiken auch widersprechen. Das ist ja irgendwie das Schöne auch in der Community-Arbeit, aber in solchen Infrastrukturproblemen genau das Problem letzten Endes, ja, weil ja letzten Endes solche Strukturen wie OpenStreetMap oder Wikidata eigentlich nicht dafür gemacht werden, genau das, was ich versuche, da irgendwie dafür letzten Endes Best Practice-Beispiel zu liefern. Die sind eigentlich eigene Ökosysteme, die ganz gut für sich funktionieren.
Oft ist es ja so bei den OSM-Daten, dass die gerade in Kombination mit amtlichen Daten sehr wertvoll werden, weil die sich gegenseitig zum Beispiel ergänzen. Jetzt ist es so, in der EU wird über Interoperable Europe ganz viel an Ontologien und diesem RDF und auch Sparkle gearbeitet. Es werden neue Ontologien gemacht. Es wird versucht, die Inspire-Daten auch in Ontologien reinzubringen. Dazu gerne auch, wenn ihr dazu was wisst, Fragen weiter in den Chat. Und hier noch die Frage, wären Property Graphs nicht geeignet als ADF?
Auf der ist immer die Frage, also quasi der Datenmodell ist immer so ähnlich wie bei Programmiersprachen auch. Es gibt nicht die richtige Entscheidung, sondern für deinen Use Case, den du hast, gibt es nur das Richtige in Anführungszeichen. So ein Property Graph ist super, wenn man Daten explorieren will und wenn man Daten irgendwie ja letzten Endes nicht unbedingt eine Struktur braucht oder sich vielleicht auch eine Struktur sucht. Wenn man allerdings, weil mein großes Ziel am Ende ist ja quasi einen Knowledge-Graphen zu haben, der mit dieser komischen NFDI kompatibel ist. Und das Blöde ist, dass alle anderen Fachdisziplinen halt sich irgendwann mal auf RDF und Ontologien geeinigt haben, weil es ja auch vor allem darum geht, Daten untereinander interoperabel zu halten und auszutauschen. Und dafür brauchst du irgendwie eine Art Datenschema. Und das ist implizit in dem Property-Graphen drin, aber nicht explizit. Und das ist genau das, was wir eigentlich brauchen, um diese unterschiedlichen Knowledge-Graphen miteinander interoperabel zu halten, was mit reinen Property-Graphen echt schwierig ist, weil da müsste man wieder so ein extra Data-Scheme-Layer oben drüber legen und das ist eigentlich das, was man da nicht will, weil das hemmt wieder so ein bisschen die Performance. Und deswegen ist es, also von der technischen Struktur hinten dran ist es auch so, dass in dem Knowledge Graphen bei uns von NFDI for Objects hängt ein Property Graph hinten dran. Der macht quasi die ganze Sache, auch weil er performanter ist. Dann gibt es eine Transformation, die quasi das wieder in RDF transformiert, damit man so Leute wie ich das dann mit Sparkle abfragen können und nicht mit Cypher. Könnt das auch mit Cypher abfragen, aber die Sache ist, man braucht irgendwie beides. Also auch quasi in unserer wirklichen technischen Umsetzung in unserem Konsortium ist das ein Property Graph einfach aufgrund der Performance. Aber zum Austauschen der Daten brauchst du wieder den anderen Standard. Also es ist immer ein Hin und Her, ein Mapping, eine Transformation, wo dann, wenn hoffentlich alles gut dokumentiert ist und Standards folgt, das auch halbwegs funktioniert. Wenn nicht, haben wir ein Riesenproblem.
Danke. In den Niederlanden gibt es von den Kollegen auch, wo das GeoSparkle herkommt, auch die amtlichen Kadasterdaten in RDF. Das heißt, die können diese Daten über GeoSparkle abfragen und haben da Endpoints zu.
Das Gleiche gilt quasi auch für die Kollegen in Irland und in UK. Die machen das genauso. Die sind, was diese Sachen angeht, immer ein bisschen weiter, in Anführungszeichen. Ist manchmal in Irland ganz irgendwie spannend, weil diese Ohmsteine sind auch irgendwie zum Beispiel in alten Büchern immer Townlands zugeordnet. Bei uns würde man wahrscheinlich in Deutschland Gemarkung zu sowas sagen. Und die Gemarkungen dort haben einzelne Namen letzten Endes. Die sind alle verzeichnet in ewigen quasi Bildkarten oder Kartenbänden von Jahrhunderten, weil sie eine lokale Bedeutung haben und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen anders wie bei uns. Und wenn du dann dann sagst du, lad mir mal bitte alle Townlands aus Ireland, das ist sehr spannend. Das habe ich mal versucht, ein Ding der Unmöglichkeit. Da gibt es aber Gott sei Dank auch OpenStreetMap-Initiativen, die diese ganzen Townlands, IE ist die schöne Webseite, die die ganzen Townlands dann auf OpenStreetMap mappt und dann hat man sie zumindest strukturierter. Aber da ist auch wieder dieser Abgleich zwischen amtlichen Daten und quasi den OpenStreetMap-Daten ist da eine wichtige Sache. Und es funktioniert. Es ist immer eine. Es gibt auch meines Erachtens immer nicht ein Entweder-Oder, sondern sie funktionieren beide zusammen, auch um quasi vielleicht Widersprüche feststellen zu können und so weiter. Und dann schafft man es, dass beide Strukturen quasi einfach besser werden. Aber wenn jede für sich, schafft das einfach nicht aufgrund der Datenmengen.
Gut, danke Florian. Das war's mit dem dritten Vortrag.